Jetzt stellt sich die Frage, ne, will man wieder nur jemanden haben, der im Grunde genommen gar nicht mehr die Kraft haben wird, eine längerfristige Agenda zu verfolgen, deren Abschluss er selber auch noch begutachten und verantworten kann? Oder sagt man jetzt, wir schauen nochmal in die Generation der jetzt 50-Jährigen, was sozusagen im katholischen Kontext blutjung bedeutet? Und geben dem jetzt die Möglichkeit, aus dem, was Franziskus hinterlassen hat, eine gute Geschichte zu machen, eine gute Erzählung, die es uns hilft, synodal und ökumenisch die Kirche so voranzubringen, dass sie eben dort gehört wird, wo sie gerade nicht wahrgenommen wird.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus, und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Diese Woche habe ich mich gefragt, ob wir mit einem coolen Papst, der möglicherweise als nächstes kommt, die Probleme dieser Welt lösen können. Ich habe eine Push-Meldung auf mein Telefon bekommen, ganz weltlich, als der Papst gestorben ist, und habe dann kurz innegehalten, habe in mich reingehorcht und gemerkt, es berührt mich, dass der Papst jetzt gestorben ist. Und ich habe gemerkt, ich weiß fast nichts darüber, was es bedeutet, wenn ein Papst stirbt, denn ich bin Atheist. Und trotz dieses Momentes Innehaltens habe ich mir natürlich noch mehr Fragen gestellt, denn so eine Nachricht ist ja nicht nur religiös, sie ist auch politisch, sie ist historisch und sie ist eben auch emotional. In der aktuellen Folge von Alles muss raus spreche ich mit Marc Frings. Er ist Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, ein Mann, der mit der Institution Kirche lebt, der sie verteidigt, kritisiert und verändern will. Das war zumindest mein Eindruck nach diesem Gespräch. Ich habe ihn am Anfang falsch vorgestellt und er hat, ganz Profi wie er ist, als Generalsekretär, das ganz elegant übergangen, ist er das, und hat korrigiert die Position, die er bekleidet. Fand ich ziemlich cool, finde ich immer wahnsinnig sympathisch bei GesprächspartnerInnen. Aber darum soll es nicht gehen. Wir reden über das Erbe von Papst Franziskus, über den Missbrauchsskandal, der tatsächlich immer noch über allem liegt und auch richtigerweise immer noch die Menschen beschäftigt. Wir reden über die Frage, ob die katholische Kirche überhaupt noch eine Zukunft hat in einer Welt, die sich immer weiter von Religion entfernt. Und ich frage Marc Frings, ob er sich einen coolen Papst vorstellen kann oder ob das alles vorbei ist, das mit der Anziehungskraft, der Hoffnung, der weltweiten Bedeutung. Eine Folge über den Tod und über das, was danach kommt, zumindest was die Nachfolge des Papstes betrifft. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal Danke sagen und wirklich ganz eindringlich darauf hinweisen, dass nur mit Patreon möglich ist, was ihr hier hört. Dieser Podcast finanziert sich derzeit ausschließlich über die Einnahmen über diese Plattform und mehr als 1000 Menschen sind dort schon Mitglied und ich glaube, fast 400 oder 500 unterstützen uns und das berührt mich sehr. Was machen diese Menschen wie so eine Art Generationsvertrag möglich für alle Hörerinnen und Hörer? Einmal in der Woche diese Folge. Was bekommen die Menschen, die uns unterstützen? Die bekommen nämlich mehr. Die bekommen die Themenkonferenz. Jede Woche könnt ihr uns pressespiegelmäßig darüber reden, was war wichtig, was könnte ein Thema für die nächste Woche sein. Sie bekommen Teamfolgen, die auch tatsächlich, weil wir sie so gut finden, bald öffentlich sein werden. Sie bekommen Folgen von unterwegs. Sie bekommen manchmal Chatnachrichten nachts um 3, weil ich in einer anderen Zeitzone bin und denke, ich möchte was mitteilen. All das ist Teil des Patreon-Pakets und vor allen Dingen, was sie auch möglich machen, ist zum Beispiel der Newsletter. Der ist ganz neu. Es gibt jetzt 3 Folgen am Sonntag und ihr könnt ihn abonnieren auf Substack, Thilo Mischke, oder ihr könnt euch einfach eintragen, ihr müsst nicht euch irgendwo anmelden bei Substack. Gibt es so einen unten, könnt ihr euch einfach unten reinschreiben und dann kriegt ihr das per Mail. Müsst nichts machen, könnt ihr lesen, völlig umsonst, wird nie irgendwie Geld kosten. Ist Teil des Deals, den die Patrons für euch, für alle möglich machen. Ja, ich finde das sehr sozialdemokratisch, das gefällt mir gut. Deswegen vielen Dank.
Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch, der 23. April 2025 um 15.30 Uhr.
Ich freue mich sehr, dass Sie in Zeiten wie diesen die Zeit gefunden haben, mit mir über das Versterben des Papstes zu sprechen, weil sehr viele Fragen sich mir gestellt haben als Atheist, als der Papst gestorben ist. Und ich will als Disclaimer für Sie und für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts mal geben, alles, was ich weiß über den Papst und wenn, was passiert, wenn der Papst stirbt, weiß ich aus dem Film Konklave. Mehr Wissen habe ich nicht. Und meine erste Frage an Sie wird sein, wo waren Sie, als Sie erfahren haben, dass der Papst gestorben ist?
Ich war ähnlich wie bei der Wahl zu in sein Pontifikat auf Reisen. Am Montagabend war ich in einer Ferienwohnung im Norden Frankreichs mit der Familie.
Und bewegt einen das dann, wenn der Papst stirbt, wenn man der Vorsitzende des Zentrats der Katholiken ist, bewegt einen das anders oder bewegt einen das so wie vermutlich jeden Katholiken?
Also als Generalsekretär des ZDK bin ich ja nicht näher an Gott oder dem Papst oder einem Bischof als alle anderen Gläubigen. Insofern hat es mich vermutlich genauso betroffen gemacht wie alle anderen, sowohl unter den Gläubigen als auch unter den Atheisten, wie Sie es gerade genannt haben, weil er ja doch eine Person war, die im öffentlichen Leben durchaus über auch die eigene Institution hinaus gewirkt hat.
Sie sind jetzt mit der Familie unterwegs gewesen, als Sie die Nachricht gehört haben. Was bedeutet es für Sie und für Ihre Arbeit, wenn der Papst stirbt? Verändert sich dann was? Ist man dann vorbereitet? Also ich meine, wir beide führen auch gerade einen Podcast. Das ist ja auch ein Zeichen davon, dass man dann arbeiten muss. Aber was passiert dann? Gibt es dann so ein Programm, was beginnt?
Es gibt kein Programm. Wir haben natürlich wie alle anderen auch besorgt die letzten Etappen des Papstes verfolgt. Wir wussten um seine Erkrankung. Wir wissen aber auch, was wir als gerade deutsche Katholikinnen und Katholiken an diesem Papst hatten. Insofern haben wir natürlich schon strategisch überlegt, was heißt das, wenn gerade dieser Papst, der uns viel Synodalität, darum wird es vermutlich in der nächsten Stunde noch gehen, ermöglicht hat, wenn der stirbt und damit eine Vakanz eintritt, deren Anschluss, das heißt der Beginn eines neuen Pontifikats, viele Unklarheiten erstmal auslöst. Insofern ist es eine große Ahnungslosigkeit, aber natürlich auch ein Moment der Trauer und Dankbarkeit. Und dann ist es dann in der nächsten Phase die der interessierten Analyse, wer kommt da? Das weiß natürlich jetzt gerade niemand. Und der da kommt, der hat dann hoffentlich aus unserer Sicht das fortzusetzen, was Franziskus uns ermöglicht hat in Deutschland, aber auch in der Weltkirche.
Das ist total spannend, weil diese Einsicht habe ich zum Beispiel gar nicht. Was hat denn dieser Papst für Deutschland bedeutet? Also was genau hat er getan, dass Sie sagen, er ist für Deutschland wichtig gewesen?
Also es war weniger die konkreten inhaltlichen Schritte, die er gegangen ist. Ich glaube, da wird sein Pontifikat relativ bescheiden bleiben. Aber er hat eine Methode eingeführt, die uns in Deutschland sehr geholfen hat. Vielleicht sage ich dazu zunächst, in den letzten mindestens 5 Jahren dominierte auf der übergeordneten Ebene, also auf der Ebene der deutschen Bischöfe, auf der Ebene des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, das sich ja als bundesweiter Akteur versteht, als eine Sammlungsbewegung der organisierten Katholikinnen und Katholiken, da hat sich ein Thema vor allem sehr breit machen müssen, nämlich die Aufarbeitung des riesigen Missbrauchs und Vertuschungsskandals der katholischen Kirche. Und die Reaktion in Deutschland auf dieses Desaster, auf diese menschliche Katastrophe, die über Jahrzehnte angerichtet wurde und die systemische Ursachen hatte, diese Antwort war der deutsche synodale Weg, in dem wir eben gemeinsam Antworten gesucht haben auf diese systemischen Faktoren, die den Missbrauch und die Vertuschung ermöglicht haben. Es gab zwischen Rom und uns immer wieder auch Unruhe, aber im Kern konnten wir diesen Weg gehen und das hat auch der Papst mit seiner Vorgehensweise ermöglicht. Wir sehen in ihm einer, der Türen geöffnet hat, der die Methode Carsten Linnemanns im Grunde genommen, nämlich des einfach mal Machens, selber ausprobiert hat, indem er auch synodale Strukturen in Rom eingeführt hat, indem er neue Konstellationen ermöglicht hat zwischen Klerikern und Laien, also nicht geweihten Katholikinnen und Katholiken. Und dieses Ineinanderweben, das war sicherlich hilfreich für uns in Deutschland, um unseren Weg auch als Ortskirche mitten in der Weltkirche gehen zu können.
Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, mit dem Blick von außen, den ich ja habe, ich habe das Gefühl, das dauert Jahrzehnte schon, diese Aufarbeitung. Also ich glaube, dass man wirft ja dem vorherigen Papst Benedikt vor, dass er das unterdrückt hat, diese Aufarbeitung. Der neue Papst hat sie unterstützt, diese Aufarbeitung. Wieso dauert das eigentlich so lange? Und wie dramatisch ist es eigentlich für die katholische Kirche, wenn wir beide einen Podcast machen zum Thema des Todes des Papstes und das ist eigentlich in den ersten 5 Minuten wird das zum Thema?
Ja, da stecken jetzt ganz viele Dimensionen dahinter. Ich würde in dem ersten Teil ihrer Analyse sehr zustimmen. Das ist eine Generationenaufgabe, deren Abschluss ich vermutlich nicht mehr erleben werde. Da bin ich ganz realistisch. Ich bin Jahrgang 81. Vielleicht werden meine Kinder das erleben. Aber das ist eine Herausforderung, die so groß ist, dass wir nur anfangen können. Und dann sind wir bei der letzten Dimension Ihrer Frage. Es ist ein Thema, das uns vor allem in Westeuropa sehr bewegt, aber in vielen anderen Teilen dieser Weltkirche, die immerhin 1,4 Milliarden Menschen inkludiert, ist es noch keine Frage. Ich glaube, wir müssen der Realität ins Auge sehen und feststellen, dass es zwar vielleicht überall unterschiedliche Faktoren gab, aber immer wieder auch Verbindende, die es ermöglicht haben, dass der Machtmissbrauch, dass die priesterliche Lebensform, dass die Sexualmoral, dass der Ausschluss von Frauen von Diensten und Ämtern immer wieder dazu geführt haben, dass die Menschenwürde nicht respektiert worden ist. Und ja, wir sind immer ganz schnell in einer Krisenanalyse, wenn wir über den Zustand der katholischen Kirche sprechen. Das macht mich auch nicht froh, dass ich immer, wenn ich Vorträge halte oder um Analysen gebeten werde, vor allem immer der bin, der in den Abgrund schauen muss. Aber wir müssen auch sehen, dass diese Krise nicht von außen an uns herangetragen wurde. Es ist also nicht die Säkularisierung oder der Relativismus, der ein Dreh- und Angelpunkt im Wirken von Papst Benedikt war, dem Vorgänger von Franziskus, sondern diese Krise kam aus dem System heraus und steht deswegen auch zwischen uns, den Gläubigen, genauso wie den Klerikern einerseits und der Botschaft Jesu Christi auf der anderen. Und natürlich wollen wir alles dafür tun, dass wir wieder über Glaubensinhalte sprechen können, über die Seelsorge, über die Stärke von Glaube und Kirche. Aber dafür müssen wir auch sicherstellen, dass die Kirche selbst wieder als vertrauensvolle Partnerin wahrgenommen wird. Und deswegen ist diese Missbrauchsaufarbeitung so relevant für unser Selbstverständnis. Wir sagen aber ganz bewusst auch, es ist jetzt erstmal auch das Anliegen der deutschen Ortskirche, weil wir uns hier unserer Verantwortung stellen. In anderen Ortskirchen erleben wir gerade ganz andere Diskurse.
Wenn Sie sagen, dass erst Ihre Kinder möglicherweise die Aufarbeitung dieser Missbrauchsvorfälle in der katholischen Kirche erleben werden, bedeutet das auch, dass erst Ihre Kinder die Kirche wieder als vertrauensvollen Ort wahrnehmen können? Ist es nicht ganz schön lange und ist es nicht eigentlich jetzt der Moment, wo wir in dieser Welt auch einen Ort brauchen, der uns so ein bisschen Ruhe und Rückzug gibt?
Ich glaube, eine Vokabel, auf die man früher oder später immer wieder zurückkommt, wenn man über die Kirche und über die Krise der Kirche spricht, dann ist es die Ungleichzeitigkeit. Also wir erleben gerade sehr viele Krisen, aber auch hoffnungsvolle Ereignisse zur gleichen Zeit. Und ich glaube, wir müssen uns sehr gut darin einüben, Ambiguitätstoleranz zu praktizieren. Denn gleichzeitig erleben wir durchaus positive Signale. Und das, Sie merken es vielleicht schon bei meiner Rhetorik, es geht mir schwer über die Lippen. Wir müssen das natürlich genauso positiv benennen, was es weiterhin gibt. Die Kirche beispielsweise wächst. Ja, sie wächst nicht im Westen, aber sie wächst im globalen Süden. Jede fünfte Katholikin lebt in Afrika beispielsweise. Also ein afrikanischer Bischof oder eine afrikanische Gläubige wird ihnen ganz anderes über ihre Kirche und über ihre Institution und über die Glaubenserfahrung erzählen können, als wir es in Europa erleben. Aber wir müssen auch markieren, dass wir in Deutschland diese Unterschiedlichkeiten eben in angemessener Form adressieren müssen. Dazu gehört einerseits eben die kirchenpolitische Herausforderung, die Missbrauchskrise anzunehmen und jetzt dafür Sorge zu tragen, dass Vertrauen wieder entsteht und gleichzeitig aber auch betonen, was es weiterhin gibt. Die katholische Kirche ist der zentrale soziale Partner von Staat und Gesellschaft, wenn es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt geht. Es ist ganz wichtig, aus dem Glauben heraus politische Botschaften abzuleiten, sich einzubringen, das auch öffentlich kundzutun. Das ZDK beispielsweise verantwortet seit über 175 Jahren die Katholikentage als ein großes Festival, wo Glauben, Spiritualität, wo aber auch gelebtes Christseins gelebt, diskutiert und gefeiert wird. Aber wir müssen eben sicherstellen, dass alles auch seinen Ort hat und die anders gelagerten Diskurse eben auch genauso stattfinden. Ich will das vielleicht noch an einem Punkt deutlich machen. Ich habe ja vorhin betont, die Bischofskonferenz, das Zentralkomitee, wir agieren auf einer bundesweiten, auf einer nationalen Ebene und adressieren diese Themen. Deswegen ist für uns ja auch die Politik ein so wichtiger Partner und Adressat unserer Arbeit. Aber in den Gemeinden beispielsweise und in den 27 deutschen Diözesen, die katholische Kirche in Deutschland unterhält, dort spielen ganz andere Themen eine zentrale Rolle. Die Frage, kann ich noch fußläufig einen Gottesdienst besuchen oder werden so große pastorale Räume geschaffen, dass ich das nicht mehr hinbekomme? Gibt es noch einen katholischen Kindergarten, damit auch meine Kinder nicht nur von mir selber den Glauben vermittelt bekommen? Und das sind eben ganz andere Herausforderungen und dem müssen wir uns alles zur gleichen Zeit stellen. Das ist eine Überforderung in manchen Teilen sicherlich. Aber ich glaube, das ist eben die Aufgabe, die unserer Generation jetzt zuteil wird.
Was ich mich gerade gefragt habe, als Sie geantwortet haben, ist, dass wir leben ja gerade in einer Zeit, die so gespalten ist. Die Gesellschaften, nicht nur in Deutschland, in Europa, besonders in den USA auch, sind getrennt. Und da herrscht sehr viel Wut auch in diesen Gesellschaften. Welche Verantwortung sehen Sie da in der katholischen Kirche? Zum Beispiel jetzt auch die Verantwortung der katholischen Kirche in den USA, diese Grabenkämpfe zu überwinden. Ist das nicht jetzt eigentlich wirklich mit dieser Verantwortung die Zeit der Kirche, diese Streitigkeiten, die wir gesellschaftlich erleben, zu überwinden und zur Einheit aufzurufen?
Ja, wenn es uns gelingt, als Weltkirche bzw. als Ortskirche nicht selber Teil der Polarisierung zu werden. Das sehe ich mit Sorge in den USA, wo gerade der sehr konservative, sehr reaktionäre Flügel extrem stark ist. Ich glaube aber, und dafür werben wir als Zentralkomitee sehr immens, dass wir einen großen Beitrag leisten können zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, der auch in Deutschland, siehe die letzte Bundestagswahl und siehe aktuelle auch Wahlumfragen, auch immer brüchiger wird. Und Zusammenhalt entsteht durch Vertrauen, durch Gerechtigkeit, durch Begegnung. Und dafür braucht es eben sichere Räume, wo Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen sich begegnen können, um gemeinsame Ziele verfolgen zu können. Und diese gemeinsamen Ziele können sehr, sehr unterschiedlich definiert sein. Ja, da kann es um politische, um wirtschaftliche, um gesellschaftliche Fragen gehen. Und die Kirche, glaube ich, kann eine solche Plattform sein, weil es ihr gelingt, Menschen aus sehr unterschiedlichen Blasen zusammenzuführen, damit eben nicht nur auf der Grundlage von Videosequenzen, die nur wenige Sekunden dauern, ein Meinungsaustausch möglich sein kann. Und ich glaube, dass dafür in der Tat die Kirche derzeit eine sehr wichtige Rolle spielen kann, weil wir ja entlang von sehr, also langfristig definierten Begriffen und Werten Entwicklungen bewerten und daraus dann auch politische, gesellschaftliche Ableitungen eben entlang des Evangeliums eben dann auch formulieren. Also die Frage von Menschenwürde, von Lebensschutz, von Solidarität, von Schöpfungsbewahrung, das sind Faktoren, die uns zu politischen Rückschlüssen und gesellschaftlichen Erkenntnissen führen, die wir mit vielen anderen teilen. Und deswegen ist es umso wichtiger, immer wieder deutlich zu machen, dass die Kirche, dass die katholische Zivilgesellschaft ganz wichtige Akteure sind, um diesen Zusammenhalt zu festigen, zu verteidigen und im Idealfall auch zu konsolidieren.
Was muss der nächste Papst haben, damit das funktioniert? Wofür muss der stehen?
Der Papst muss diese Unterschiedlichkeit, von der ich vorhin sprach, in einer Person im Grunde genommen verkörpern. Und das ist die Quadratur des Kreises. Denn zweifelsohne muss er ein Verständnis haben für Demokratie und Teilhabe. Das sage ich jetzt als deutscher Katholik, der gelernt hat, dass der synodale Weg, den wir hier seit Ende 2019 gehen, völlig neue Handlungsoptionen ermöglicht hat, ein anderes Miteinander ermöglicht hat zwischen Laien und Klerikern. Das muss auch in der Weltkirche eine größere Akzeptanz und Rolle führen. Ich glaube, dass das pastorale Erbe von Papst Franziskus fortsetzen sollte, der sich ja immer wieder auch als Weltpfarrer verstanden hat. Und das heißt aber auch, nicht nur seelsorgerisch tätig zu sein, also den Menschen im Blick zu haben, sondern eben weiterhin auch Brücken zu bauen innerhalb der Weltkirche, die, Sie sprachen ja vorhin über gesellschaftliche Polarisierungen, die aber auch, und das gilt eben auch für die Weltkirche, genauso vor Fliehkräften steht. Also wir haben die Konservativen, die sehr stark darin sind zu bewahren, und die Modernisierer, die immer ungeduldiger werden. Wir haben jetzt eine sehr starke Stimme des globalen Südens, weil Papst Franziskus jemand war, der, so hat er es ja selber bezeichnet, an die Ränder gegangen ist und selber ja vom globalen Rand kam. Er hat ja bei seiner Papstwahl gesagt, man hätte ihn am Ende der Welt gefunden. Diese starke Stimme muss nicht zwangsläufig von jemandem aus dem globalen Süden kommen, aber die sollte im Blick behalten, dass der alte Ort der katholischen Kirche, Westeuropa nämlich, nicht mehr das Kraftzentrum ist, sondern dass das woanders ist. Vor allem aber, letzter Aspekt zu Ihrer Frage, ich denke, der neue Papst muss das sortieren, was Franziskus hinterlassen hat. Franziskus hat viel aufgewirbelt, also er hat sehr viel ausgesät, er hat sehr viel Sand in die Luft geworfen und jetzt muss einer kommen, der aus all dem, was man vielleicht konstruktives Chaos nennen kann, wieder eine Ordnung herstellt und konsolidiert, was er methodisch durch das Öffnen, durch das Partizipative ermöglicht hat.
Ist das Kritik, die Sie da äußern?
Das ist gar keine Kritik. Ich glaube, das ist einfach eine realistische Betrachtung einer Situation, die 2013 begann, als die Kardinäle in Rom der Meinung waren, man nimmt sich jemand, der sehr krisenfest auf diese Kirche schaut. Das heißt, er hat sehr realistisch wahrgenommen, dass die Kirche eine verbeulte Institution ist, also eine, die Schaden genommen hat, die repariert werden muss. Aber er hat auch gesagt, die Kirche muss wieder ein Akteur sein, der sich den Menschen zuwendet. Und dieses Bild, sich den Menschen zuwenden, den Menschen im Mittelpunkt haben, ich glaube, das ist eine, was er sehr beherzt angenommen hat. Und daraus haben die Kardinäle die Schlüsse gezogen, ihn ins Amt zu wählen.
Gibt es denn eigentlich jetzt schon, bevor die, ich weiß nicht, beginnt jetzt offiziell die Konklave jetzt mit dem Tod, mit der Versiegelung der Gemächer oder beginnt die erst in dem, wo sich, in dem, wenn sich alle treffen in dem Raum und miteinander diskutieren und wählen, wer der nächste Papst wird? Wann beginnt die offiziell?
Also das Konklave beginnt erst, wenn die offizielle Trauerphase abgeschlossen ist. In der befinden wir uns jetzt ja als katholische Kirche kollektiv. Ein Höhepunkt wird es am Samstag geben, wenn die Trauerfeierlichkeiten im Vatikan stattfinden werden. Es wird erst eine Trauermesse geben im Petersdom, sicherlich mit vielen Zehntausenden Gläubigen auch auf dem Petersplatz, der unmittelbar davor liegt, und dann der anschließenden Bestattung des Papstes außerhalb der Mauern des Vatikans, auch eines der vielen Beispiele des unkonventionellen Papstes. Und zum Konklave kommt es erst, das wurde alles sehr reglementiert, ja, also wir Katholiken lieben die Regeln, dazu wird es erst 15 bis 20 Tage nach dem Tod des Papstes kommen, also kann man so ab Anfang Mai damit rechnen, dass dieses Zeitfenster wurde vor allem auch eingeführt, weil man ja früher also sehr mühsame Reisen auf sich nehmen musste als Kardinal, den Weg nach Rom zu finden. Das ist heute natürlich alles etwas leichter. Aber erst wenn feststeht, dass alle wahlberechtigten Kardinäle, die auch reisefähig sind, in Rom sind, dann beginnt auch die eigentliche Wahl in der Sixtinischen Kapelle.
Wer sind denn jetzt die Favoriten? Ich habe gelesen von einem Papst Favoriten aus Asien, aus den Philippinen, die ich tatsächlich bei persönlichen Recherchen auf den Philippinen, weil ich war sehr häufig da, es ist ein sehr katholisches Land. Es würde mich kaum überraschen, weil ich glaube, kaum ein Land getroffen habe, das so sehr den Katholizismus lebt, feiert und auch in seiner eigenen Interpretation darstellt tatsächlich. Und ich habe gelesen von einem, ich weiß jetzt nicht aus welchem afrikanischen Land, aber von einem afrikanischen Papst, Favoriten, der ja der Theorie des globalen Südens und den dort neu entstandenen Gläubigen entsprechen würde. Also gibt es noch mehr als die beiden? Vermutlich.
Ja, also erstmal kann man nochmal präzisieren. Es geht zum einen um Kardinal Tagle aus Manila, den Sie erwähnen, der auch immer wieder von Papst Franziskus hofiert wurde, der auch im Vatikan auf wichtigen Ämtern bereits unterwegs war, vor einigen Jahren, aber auch von einer wichtigen Aufgabe, nämlich der Verantwortung für die Caritas, wieder auch entbunden wurde. Das ist sozusagen der eine Mann, der immer wieder genannt wird. Der andere, den Sie erwähnen, ist der Ghanar Turkson. Ja. Der sozusagen für das starke, aufblühende Afrika spricht. Ich glaube aber viel entscheidender bei Ihrer Frage ist, dass es so etwas wie Favoriten nicht gibt. Also das ist das Wunderbare am anachronistischen Katholischsein. Diese 135 wahlberechtigten Kardinäle werden sich zum ersten Mal in dieser Einheit in den nächsten Tagen überhaupt erst treffen. Was auch daran liegt, dass Papst Franziskus sehr dazu beigetragen hat, dieses Kardinalskollegium zu dezentralisieren. Diese Kardinäle, die im wahlberechtigten Alter sind, das geht bis zum 80. Lebensjahr, stammen aus 71 Ländern. Und anders als seine Vorgänger hat er nicht den europäischen Kontinent gestärkt bei Kardinalserhebungen, sondern eben den globalen Süden, den wir jetzt schon häufiger angesprochen haben. Also die Hälfte stammt mittlerweile nicht mehr aus der nördlichen Hemisphäre, sondern mehrheitlich aus Asien. Ich glaube, es sind ungefähr 23. Wir haben 21 aus Lateinamerika. Wir haben Vertreter aus Ozeanien. Und vor allem hat er sich immer wieder auch, wie aus einem Bauchgefühl heraus, für Männer entschieden, die gar keine klassischen, wichtigen, herausragenden Bischofssitze hatten. Also es gibt in der Vergangenheit immer wieder Orte, wo traditionellerweise ein neu eingeführter Erzbischof oder Bischof sehr schnell auch die Kardinalswürde erhielt. Das hat er nicht gemacht. Also auf einmal gab es einen Kardinal in der Mongolei, in der Elfenbeinküste. Ich war letztes Jahr in Marokko und habe dort den Bischof von Rabat getroffen, der ebenfalls Kardinal ist. In ganz Marokko, muss man wissen, leben, ich glaube, nicht mal 30.000 Katholiken. Also er hat wirklich auch dieses Programm, an die Ränder zu gehen, bis ins Kardinalskollegium hin überführt. Und das führt eben dazu, dass es nicht mehr so viele Begegnungen zwischen den Kardinälen gibt wie früher. Also früher waren das eben mehrheitlich Italiener und andere Europäer. Die haben sich ständig gesehen aufgrund ihrer Verpflichtungen im Vatikan, aufgrund von Kommissionsarbeiten, die dort stattfanden. Jetzt wird es schon schwierig sein, überhaupt eine gemeinsame Sprache zu finden, weil nicht mehr alle Italienisch sprechen. Und insofern wird es eher um die Frage gehen, für welchen Kurs entscheidet man sich? Da gab es 2013 eine klare Antwort. Da wollte man weg von diesen Vatikan-Intrigen im Grunde genommen, die ja maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Papst Benedikt XVI. Zurückgetreten ist. Und es gab Gründe 2005 wiederum für Benedikt, nach dem langen Pontifikat von Johannes Paul II., als man sich für einen sehr klaren, sehr strukturierten Kirchenlehrer entschieden hat, der das System Vatikan vermeintlich gut kannte, aber dann, wie ich gerade schon skizzierte, doch daran gescheitert ist. Jetzt wird es um die Frage gehen, wagt man wieder das Experiment und nimmt jemanden, der Rom, der den Vatikan nicht kennt, das war der Fall bei Franziskus, oder will man wieder auf Nummer sicher gehen und nimmt einen sogenannten Kurienkardinal, also einen hohen Geistlichen, der bereits jetzt und vielleicht schon seit vielen Jahren verantwortungsvolle Position im Vatikan übernommen hat?
Ich höre Ihnen da wirklich sehr fasziniert zu, weil das klingt wie so ein, das sind eben 2000 Jahre kirchliche Geschichte, die auf die Moderne treffen. Wenn ich mir jetzt überlege, was parallel, während all diese Überlegungen stattfinden, in der Welt stattfindet, also dass wir eine völlig entzügelte USA haben, entfesselte USA, dass Europa irgendwie auf der Kippe steht, dass die Demokratie gefährdet ist, und dann werden solche Überlegungen in der katholischen Kirche gemacht. Irgendwie hat mich das aber auch beruhigt, dass es noch so eine Konstante, so eine Feste gibt, die sich einfach strikt an die Regeln hält, wie man sowas macht und wofür eine katholische Kirche steht. Aber die Frage, die ich stellen will, ist: Ist die katholische Kirche eigentlich auch, oder steht die in der Gefahr, dass sie auch so konservativer wieder wird, dass sie wieder ein Weltbild lebt, das sie eigentlich überwunden hat? Wie zum Beispiel, dass der letzte Papst, ich glaube, Homosexuelle gesegnet hat, was ja sehr ungewöhnlich ist für die katholische Kirche. Kann es sein, dass die katholische Kirche eben auch diesen Schritt zurückmacht, so wie zum Beispiel die USA gerade diesen moralischen Schritt zurückmacht?
Ja, ich will noch mal beim ersten Teil Ihrer Analyse ansetzen. Also ich finde das eigentlich ganz sympathisch, dass sich diese Kirche, die ja auch meine ist, sich diesem Anachronismus weiterhin stellt. Also natürlich auch als gläubiger Fremdel ich natürlich auch hier und da, sonst wäre ich, glaube ich, falsch auf dem Posten. Aber irgendwie finde ich das total sympathisch. Als politisch sehr interessierter Mensch wundert es mich beispielsweise, dass es sowas wie vertrauliche politische Runden ja im Grunde genommen gar nicht mehr gibt, weil aus jeder Koalitionsverhandlung heraus immer irgendein Dödel einen Tweet raushaut oder Dinge an Journalisten durchstecht. Also das ist ja alles unangenehm, ja. Also da geht irgendwas kaputt, was unsere politische Kultur zumindest in Deutschland ja lange Zeit charakterisiert hat. Und ich finde, also in manchen Bereichen geht das bestimmt nicht, aber in dem schon, finde ich, kann man von der katholischen Kirche durchaus lernen, indem man sagt, Leute, wir schließen uns jetzt hier ein, beziehungsweise wir werden eingeschlossen und wir beraten jetzt, und die Regeln und die Indikatoren, nach denen wir jetzt unseren nächsten Papst aussuchen, die sind absolut uns selbst überlassen, und am Ende kommt, und jetzt kommt sozusagen der spirituelle Teil noch mit hinzu, am Ende kommt der Heilige Geist und wirkt da rein. Ja, also man kann noch so viele Vorabsprachen machen, also da wird natürlich auch vorher geklüngelt, weil die Leute ja alle ein paar Tage vorher anreisen, und da wird hier nochmal eine Rede gehalten und da eine Predigt und da wird nochmal zum Pastaessen eingeladen. Also das findet natürlich schon auch statt, aber am Ende zählt der Moment so, und das finde ich total gut und heilsam, ehrlich gesagt. So. Und der zweite Aspekt, den Sie jetzt sozusagen weltlich beschreiben, der wirkt natürlich auch, weil die Krisen, über die wir jetzt die ganze Zeit sprechen, die gehen uns als Kirche ja massiv an. Also zum Teil werden wir ja selber zu Konfliktakteuren. Siehe der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Also der Papst hat sicherlich in den letzten Jahren sehr unglücklich agiert, indem er weiterhin die Nähe zum russischen Patriarchen Kyrill gesucht hat, weil ihm die christliche Einheit so wichtig war. Also die Ökumene, die Frage zwischen römisch-katholischer Kirche und Orthodoxie, die lag ihm offenbar so sehr am Herzen, dass er übersehen hat, dass er immer weiter in die rhetorischen Fänge eines Putin geraten ist. Also ich finde, auch dazu muss sich eine Kirche weiterhin verhalten. Und das hat Franziskus ja eindrucksvoll bewiesen, auch mit seinen Enzykliken, also den großen Werken, in denen ein Papst sich an seine Bischöfe, aber auch an alle Menschen guten Willens hin erklärt zu theologischen, ethischen, sozialen Themen. Und ich glaube, hier kann man durchaus auch noch mal sehen, welches intellektuelle Erbe Franziskus da hinterlassen hat. Ich will nur an die aus meiner Sicht bedeutsamste erinnern, an Laudato Si, die dieses Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum hat, indem er ganz klar den Klimaschutz, die Bewahrung der Schöpfung, aber auch soziale Gerechtigkeit als die großen Themen benennt. Und ich glaube, jetzt komme ich zu Ihrer eigentlichen Frage zurück, dazu muss ein Papst, dazu muss eine katholische Kirche immer Stellung beziehen müssen. Das ist keine fakultative Aufgabe. So. Und über allem steht eben der große Konflikt, auf den Sie jetzt eigentlich hinaus wollten. Also gibt es ein Rollback in der katholischen Kirche? Das lässt sich, wie ich vorhin ja versucht habe, so ein bisschen soziologisch zu skizzieren, nur ganz schwer ablesen, was jetzt eigentlich gerade dominiert, weil wir gar nicht ein klares Schwarz-Weiß-Bild skizzieren können. Ja, also es gibt Momente, jetzt schaue ich wieder als Deutscher auf die Weltkirche, da gibt es große, große Überschneidungen mit dem, was andernorts diskutiert wird. Es gab beispielsweise Ende der 2010er Jahre eine sogenannte Amazonas-Synode, die also die Länder zusammengebracht hat Lateinamerikas, also im Gebiet des Amazonas, wo beispielsweise auch darüber nachgedacht wurde, wie würdige Männer, die aber verheiratet sind, in den Priesterstand geraten können. Ja, viri probati wird das auf Lateinisch genannt. Und das ist etwas, was eine klare Forderung war aus dieser Amazonas-Synode heraus, weil man eben festgestellt hat, dass die Seelsorge, dass die Eucharistiefeier nicht möglich ist, einfach aufgrund des Priestermangels in diesen sehr abgelegenen, dezentralen Regionen innerhalb Lateinamerikas. Das ist etwas, was sehr deckungsgleich ist mit dem, was wir als katholische Kirche in Deutschland fordern, mehrheitlich zumindest, wo 96% der Katholikinnen und Katholiken sagen, die katholische Kirche muss sich Reformen stellen, um zukunftsfähig zu sein. Also in dem Bereich hätten wir beispielsweise eine große Parallele, aber wenn es beispielsweise um die Bewertung von Homosexualität geht, werden wir keinen Kompromiss finden zwischen der europäischen katholischen Kirche und dem, was in Afrika diskutiert wird. Also Sie sehen, man kann nicht sagen, es gibt irgendwo eine Fraktion, die sitzt in x Ländern und die haben y-Positionen und die muss sich austarieren gegenüber Europa oder Asien, sondern man muss immer wieder neu schauen, was ist eigentlich das Thema, das als relevant erachtet wird, und das wird am Ende ausschlaggebend sein, und dann wird man herunterdeklinieren müssen, wo welche Position dann auch Anklang findet, in welcher Ortskirche. Bei Franziskus stelle ich deswegen immer auf die Methode des Sich-Öffnens, des Aufwirbelns ab, weil er letztlich, was belastbare, dogmatische Entscheidungen anging, sehr strukturkonservativ war. Also er hat am Ende eben nicht, was ich vorhin beschrieben habe, dieses viri probati, ermöglicht. Er hat auf der einen Seite die Frauenfrage theologisch abschließend beantwortet. Er war nicht bereit, Frauen zu mehr theologischen oder geistlichen Ämtern zuzulassen, hat aber dahintergehend Frauen im Vatikan viel prominenter platziert. Also diese Wechselhaftigkeit, das ist die Franziskus hinterlassen hat und auf die der Nachfolger sicherlich nochmal belastbarere Antworten finden muss.
Vielleicht können wir ganz kurz mal zusammen spekulieren. Ist es möglich, dass wir in einer Zeit leben, in der zum Beispiel die katholische Kirche, jetzt wird's ganz wild, mehr als einen Papst zulässt, weil wir ja in einer Zeit leben, die überhaupt gar nicht mehr dieses eine Kirche für alle möglich macht. Was ist ja, also lasse ich so stehen.
Ja, also nö, ist glaube ich jetzt die kurze Antwort auf diese Frage, weil wir am Ende den einen großen Mann oben brauchen. Das ist leider das Strukturmerkmal der katholischen Kirche, die am Ende des Tages eben eine Bischofskirche ist. Deswegen sind ja auch wir als Laien, die beim Zentralkomitee versammelt sind, immer darauf angewiesen, dass am Ende in der Regel die Bischöfe das umsetzen müssen, was wir gemeinsam mit ihnen verhandelt haben. Also der synodale Weg beispielsweise ist kirchenrechtlich ein Nullum. Das entfaltet von sich heraus keine eigene kirchenrechtliche Veränderungskraft. Aber wir setzen eben darauf, dass die Bischöfe, die da immer fleißig mitgestimmt haben und zu überragenden Mehrheiten für Reformbeschlüsse geführt haben, dass die das auch umsetzen. Das werden wir nächstes Jahr sehen, weil wir dann nochmal eine sogenannte Synodalversammlung haben werden, wo wir unsere bisherigen Beschlüsse evaluieren werden. So, was wir, deswegen will ich jetzt Ihre Frage nicht komplett abbürsten, aber mehr sehen müssen, ist eine Dezentralisierung, über die der Papst immer wieder gesprochen hat, die er aber letztlich nie konkretisiert hat. Also er ermöglicht regionales Denken, er bezieht die Regionen viel stärker ein. Ich nenne ein konkretes Beispiel, die Weltbischofssynode, die bis Herbst letzten Jahres getagt hat und die jetzt nochmal auch vor seinem Tod noch verlängert wurde hin zu einer Kirchenversammlung bis 2028, die fing an mit Beratungen auf der Diözesanebene, setzte sich fort auf Kontinentaltreffen, wo wir auch als ZDK beteiligt sein konnten und führte dann letztlich zu der klassischen Bischofssynode in Rom. So. Das war also eine Beteiligung von allen Regionen. Bei der vorhin erwähnten Amazonas-Synode spielte zum Beispiel der Faktor Inkulturation eine große Rolle, also die Anerkennung von kulturellen und regionalen Unterschieden. Also dazu gab es eine sehr umfangreiche Rhetorik im Pontifikat von Papst Franziskus, aber wo die Grenzen oder Chancen einer solchen Dezentralisierung liegen, das hat er selber nie konkretisiert. So, was wir stattdessen sehen, ist auch hier eine gewisse Ambivalenz. Und ich habe ja vorhin schon mal über Ambivalenztoleranz gesprochen. Das müssen wir jetzt auch ihm attestieren. Er selber hat am Anfang eine ganze Reihe von Kardinälen auch sozusagen in kollegiale Beratungsstrukturen eingebunden, aber ganz schnell auch wieder fallen gelassen. Also es wird kolportiert, dass beispielsweise die Chefs der Dikasterien, also das kann man am ehesten mit Ministerien vergleichen, wie man sie im politischen Geschäft hat, diese Präfekten, das sind also die Leiter dieser Dikasterien, die waren relativ selten in Entscheidungen oder in Beratungen eingebunden. Also am Ende stand da doch eben ein sehr autoritärer Papst Franziskus, der eben der Meinung war, von außen kommend muss man dieses vatikanische System grundlegend verändern. Und seine Antwort, methodische Antwort darauf war eben vor allem selber durchzuregieren. Und ich glaube, also das weiß man ja auch aus der Demokratieforschung, Verantwortung, die auf vielen Schultern ruht, ist wesentlich verantwortungsvoller. Und das ist ja auch genau das, was wir beim Synodalen Weg in Deutschland immer wieder herausgearbeitet haben. Nur durch gemeinsames Beraten und Entscheiden kommt man weiter. Und ich glaube, das ist ein Weg, den man auch dem Vatikan nur wünschen kann.
Ist das eigentlich möglich? Also ich höre da immer wieder trotzdem Kritik raus, wie dieser Papst gearbeitet und gewaltet hat. Interessanterweise kriegt man davon, wenn man sich dafür nicht interessiert, kriegt man das so gut wie nicht mit. Woran liegt das eigentlich? Also müsste die katholische Kirche nicht viel mehr interessiert daran sein, diese Vorgänge öffentlicher oder inhaltlich so zu gestalten, dass man sich dafür mehr interessiert, insbesondere weil es ja auch so viele Menschen betrifft? Ich meine, die katholische Kirche ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft.
Ja, das ist sie. Und ich merke gleichzeitig, dass ich jetzt den Begriff der Ungleichzeitigkeit etwas überstrapazieren muss. Denn auch hier gilt, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kirche leben wir in einer Stapelkrisensituation, in der man nicht überall gleichmäßig sein Ohr haben kann. Und selbst der synodale Weg in Deutschland ist ein leider formidables Beispiel dafür. Weil auch dieser Prozess, auch mit seinen sehr konkreten Ergebnissen und den Erfahrungen, die 230 Delegierten dort machen konnten, relativ bescheiden wahrgenommen wurde in der Breite der Gesellschaft. Also wir hatten immer zu den Hochphasen, wenn also die Versammlung tagte, extrem breite Berichterstattung, sogar positive, ja, und bei uns beginnt sozusagen positive Berichterstattung dann, wenn wir neutral wahrgenommen werden. Also wir haben, das muss man leider so anerkennen, erstmal das Label, oh je, jetzt kommt wieder eine Katastrophe oder irgendwas rhetorisch Schlimmes aus der Kirche, aber da war es auf einmal möglich, dass auch die öffentlich-rechtlichen Rechtlichen beispielsweise an einer Stelle mal vermeldeten und sie bewegt sich doch. Das war sozusagen für uns sozusagen der mediale Highlight-Moment, als klar wurde, man unterstellt uns Gutes. So. Das ist eine total große Herausforderung. Ich glaube, wir müssen an unserer eigenen Sprache arbeiten, um verständlich zu werden. Ich bin selber kein Theologe, wie man vielleicht auch merkt in diesem Gespräch, sondern Politikwissenschaftler. Das heißt, ich gucke vor allem aus der Perspektive von Machtstrukturen, von Gerechtigkeitsstrukturen auf dieses System und stelle einfach fest, es ist von sich selbst aus nicht verständlich, sondern wir müssen, glaube ich, sehr stark daran arbeiten, komplizierte Vokabeln zu vermeiden. Also mein Lieblingsbeispiel ist der sogenannte Laienkatholizismus, für den wir stehen. Ich weiß nicht, ob das jemand noch versteht, ja, also dass wir Laien sind, aber trotzdem eine Ahnung haben von dem, wovon wir sprechen. Ja, das, also da wird der ganze Anachronismus vielleicht nochmal unterm Brennglas deutlich. Ich glaube, dass politisch Verantwortliche durchaus auf dem Schirm haben, dass wir einen großen Beitrag dazu leisten, dass der Laden zusammengehalten wird, dass die Sozialfabrik in Deutschland funktioniert, mit der Caritas vor allem, die einfach ein ganz wichtiges Bild der Kirche repräsentiert, weil sie eben sehr konkret dort ist, wo Menschen Unterstützung und Hilfe brauchen, gerade auch in Krisenmomenten oder dann, wenn Menschen vor besonderen Herausforderungen stehen. Ich glaube, da müssen wir stärker ran und das wird nicht leichter, wenn man sich die Situation, auch die demografische Situation in Deutschland anschaut. Wir sind jetzt in einer Zeit, in der erstmals die Mehrheit der Menschen, die in unserem Land leben, keiner der großen Kirchen mehr angehört. Das war in den 50er Jahren noch ganz anders. Da waren 95% der Deutschen entweder evangelisch oder katholisch. Also da sehen Sie, dass sozusagen auch das religiöse Bewusstsein einfach abhanden gekommen ist und damit auch ja, auch das faktische Wissen, auch das Allgemeinwissen um Kirche und Religion nicht mehr so präsent und vorausgesetzt werden darf, als das vor einigen Jahrzehnten der Fall war.
Ist Katholizismus vielleicht auch sowas wie Fernsehen? Unsere Eltern haben das noch gemacht, also meine nicht. Unsere Großeltern haben es noch gemacht, finden es toll. Aber die nächste Generation ist einfach verloren. Man wird sie nicht zurückbekommen. Es ist nur ein Traum, sie zurückbekommen. Also ich möchte jetzt nicht zum Aufgeben aufrufen, aber ist der Katholizismus einfach überholt?
Also wir können uns gerne in dramatischen Bildern ergeben. Also ich rede oftmals, um nochmal pointiert zu beschreiben, in was für einer Situation wir uns befinden, davon, dass wir alle mit Mach-3-Geschwindigkeit einen Berg runterrattern und jetzt einfach ganz schnell eine Bremse finden müssen. Also es ist wirklich eine bedrohliche Situation, denn es sind nicht nur die Kirchenaustrittszahlen, die erschreckend groß sind. Also wir hatten ein Rekordjahr 2022, als in einem Jahr über 530.000 KatholikInnen ihre Kirche verlassen haben. Im letzten Jahr waren es 320.000 und wir haben uns an diese Zahlen einfach gewöhnt. Ja, also das löst keinen Aufschrei mehr aus. Und dazu gehört aber, dass dahinter noch viel dramatischere Zahlen liegen, gerade weil Sie jetzt ja über Generationen aussprechen. Also wenn man sich die Zahlen anschaut von noch konfessionsverbindenden Eheschließungen, also wenn überhaupt noch jemand kirchlich heiratet oder die Zahl der Taufen, die Zahl der anderen Sakramente, also Erstkommunion und Firmung im katholischen Kontext, dann sind das alles massive Einbrüche, vor denen wir stehen. Und ich glaube, da hat uns, glaube ich, Franziskus viel mitgegeben. Wir müssen lernen, anders Kirche zu sein in Deutschland. Und das meine ich gar nicht theologisch. Also ich finde, die Strahlkraft unserer Inhalte, für die wir stehen, das, was uns Jesus mitgegeben hat, das, was uns die Bibel weiterhin als Auftrag auch gibt, das ist unverändert überzeugend. Aber wir müssen, glaube ich, lernen, dass die Institution Kirche, die eben in Deutschland auch eine sehr reiche Kirche ist, eine sehr machtbewusste Kirche ist, dass die viele ihrer Privilegien in den nächsten Jahren verlieren wird und dazu auch weiterhin die Sichtbarkeit einbußen wird. Und zwar, das sage ich jetzt nicht mal medial, sondern gerade im Gemeindeleben, weil wir aufgrund des massiven Priestermangels verstehen müssen, was auch Kirche ist. Und da erlebe ich auch uns als Laien und Laien in einem gewissen Co-Klerikalismus, ein Begriff, der sicherlich auch noch erklärt werden muss. Also es gibt sozusagen den Klerikalismus, mit dem kurz gesagt der Machtmissbrauch der Kleriker, also der geweihten Männer, gemeint ist, die ihre Privilegien für eigene Vorteile immer wieder zu nutzen wussten. Und mit Co-Klerikalismus ist die Unterstützung dieses klerikalen Systems durch Laien, also durch nicht geweihte Kirchenmitglieder gemeint. Der Co-Klerikalismus spielt beispielsweise eine massive Rolle beim sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche, weil wir immer wieder auch in den Studien, die es dazu gab, lesen müssen, wie Kirchengemeinden beispielsweise eher dem Priester als dem missbrauchten Kind geglaubt haben, weil man unserem Herrn Pfarrer einfach eher traut als einem minderjährigen Kind. So, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist die Frage, ist Kirche nicht auch dann der Fall, wenn ein Kindergarten in der Mitte einer Gemeinde steht, wenn Seelsorge durch GemeindereferentInnen passiert, wenn Wortgottesdienste von Laien verantwortet werden. Also ich glaube, wir müssen hier kreativ werden, damit diese ärmer werdende Kirche auch in Deutschland eine konstruktive Rolle spielen kann. Ich glaube, dazu gibt es bereits viel Dynamik, viel, was eben, wie Sie selber schon skizziert haben, nicht wahrgenommen wird. Aber ich glaube, da muss die Energie hin, die wir im Moment noch auf viele andere Strukturfragen hin ausrichten.
Jetzt mal eine Frage an Sie als Katholik, also von Atheist zu Katholik. Können Sie sich einen coolen Papst vorstellen?
Also ich glaube, wir hatten mit Franziskus bereits einer, der gut in der Lage war, coole Bilder zu erzeugen. Also einer,
cool auch für Leute, die nicht katholisch sind. Also so nicht, also sozusagen, kann es einen Papst geben, der irgendwie cool ist? Also der eine Ausstrahlung hat, die Leute erreicht, die nicht mehr glauben.
Also ich finde ehrlich gesagt, das sollte das Berufsziel eines jeden Priesters sein, also so zu begeistern, dass man Bock darauf hat. Aber ich muss auch sagen, ich sag mal eine Anekdote. Ich war neulich bei einem Vortrag, den ich gehalten habe, und dann zitierte jemand aus dem Plenum aus der Sonntagspredigt, die 4 Tage vorher gehalten wurde. Und ich war ganz erschrocken, weil ich mich selber gefragt habe, wie oft kann ich mich eigentlich donnerstags noch an die Sonntagspredigt erinnern? Also weil man oft auch einfach von so einer mittelmäßigen Predigt einfach, weil ich nicht gelangweilt wird. Da haben die Protestanten, glaube ich, einen deutlichen Vorteil, weil die Predigt dort eine größere Rolle zu spielen scheint. Also cool sein, wenn das ein Indikator sein soll, dann muss das erstmal, finde ich, wie ich es gerade beschrieben habe, in jedem Zeugnis auftauchen eines Geistlichen, der Verantwortung übernimmt. Und nochmal, ich würde weiterhin sagen, wir hatten eigentlich einen Papst, der dafür bei aller Kritik, die ich da jetzt immer wieder vorsichtig formuliere, gute Angebote gemacht hat. Er hat die richtigen Themen platziert und ich glaube, er war gerade erfolgreich bei den Nicht-Kirchenmitgliedern, also indem er zu einem sehr frühen Zeitpunkt auf die Flüchtlingskrise aufmerksam gemacht hat. Immer seine erste Reise ging nach Lampedusa, indem er auf die Klimakrise aufmerksam gemacht hat, indem er Fake News und Abschottungspolicies von Donald Trump schon 2016 brandmarkte. Also ich glaube, da hatten wir schon jemanden, der sehr genau reingeschaut hat in die Welt, die uns alle angeht. Was wir natürlich brauchen, ist ein Resonanzort, wo mehr Öffentlichkeit das auch aufgreift und als Impulse mitnimmt.
Weil Sie die Protestanten kurz erwähnt haben gerade eben, ich habe letztes Jahr im Oktober eine 2-jährige Recherche zu evangelikalen Christen beendet. Und einer der interessantesten Fakten zu dieser Gruppe Christen war, dass es die schnellst wachsende religiöse Gruppe in den Industrienationen ist. Und habe mich immer wieder, wenn ich diese unzähligen Gottesdienste, bei denen der Heilige Geist wirklich in jeder Allzweckhalle um Großstädte zu Besuch kam, bei jedem Gottesdienst, gefragt, ist die katholische Kirche ein bisschen neidisch auf den Erfolg, den die Evangelikalen haben bei jungen Leuten? Weil ich muss zugeben, ich war überrascht, wie jung die Menschen sind, die zu diesen Gottesdiensten kamen.
Ja, das ist, glaube ich, eine der vielen unerledigten Aufgaben von Papst Franziskus, denn auf seinem Heimatkontinent in Lateinamerika sind es auch die Pfingstkirchen, die am schnellsten wachsen und an die auch die katholische Kirche die meisten ihrer Mitglieder verliert. Also das wäre sozusagen das Laborfeld gewesen, um herauszufinden, wie sich eine konstruktive Beziehung zwischen den von Ihnen beschriebenen Gruppen und der katholischen Kirche eigentlich ausgestalten kann. Ich sehe die Herausforderung, dass es eine nicht zu unterschätzende Gruppe gibt von Menschen, die wollen Religion pur, die wollen keinen Relativismus, also die sind sozusagen noch am nächsten vermutlich bedient gewesen von Papst Benedikt, der sich immer wieder auch an modernisierungskritischen Überlegungen abgearbeitet hat und die vermutlich wenig anfangen können mit einem Papst Franziskus, der eben also viel deutlicher gemacht hat, wer bin ich zu urteilen. Ja, also das ist aus einer Passage, die er formuliert hat, als es um den Umgang mit Homosexualität geht. Also das sind sicherlich Punkte, die ganz gleich junge wie alte möglicherweise abstoßen und die wieder sozusagen stärkere Überzeugungen hören wollen, weniger relativierendes. Das erlebt man auch darin, dass zum Beispiel die Deutsch- oder die Orden weltweit auch ein massives Nachwuchsproblem haben und die einzigen, die einigermaßen durchatmen können, die sind, die besonders strenge Regeln haben, also die weniger der Welt zugewandt sind, sondern sich komplett zurückziehen und durch sehr starke Kasteiung eher auffallen. Also es gibt diesen Trend, keine Frage, aber ich glaube, unsere Zielgruppe sollte ganz klar die sein, die weiterhin spirituell und kirchlich empfindsam sind. In Deutschland machen wir im Moment die Gesamterfahrung, dass religiöses Empfinden, das Bedürfnis nach Spiritualität insgesamt massiv abnimmt. Es gab 2023 eine sehr große Untersuchung, die sogenannte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die im Auftrag der evangelischen Kirche alle 10 Jahre durchgeführt wird, sodass man jetzt über die letzten 7 Jahrzehnte ein ganz gutes Bild bekommt über das kirchliche Leben in Deutschland. Und 2023 war erstmals auch die katholische Kirche an dieser Studie beteiligt. Und in Deutschland ist es so, dass 55% der Befragten sagen, dass sie religiöse Fragen für bedeutungslos halten. Und 44% sagen, Religion schadet mehr, als dass sie nützt. Und nur 21% der katholischen Mitglieder vertrauen ihrer eigenen Kirche. Also das gibt ihnen sozusagen einen Vorgeschmack darauf, dass wir in Deutschland im Grunde genommen uns immer weiter lösen von christlichen und man kann sogar noch allgemeiner sagen von religiösen Empfindungen. Denn hier erleben wir nicht eine große Bewegung in Richtung religiöser Alternativen, weil beispielsweise auch Aberglaube oder andere sektöse Gemeinschaften auch im absoluten Niedergang sind. Also die sind jetzt, glaube ich, noch bei ungefähr 6% in der religiösen Welt oder Deutschlandkarte, aber mit einer starken Tendenz zum völligen Verschwinden.
Woran liegt das? Also ich weiß, auch bei den Evangelikalen gilt Deutschland so als das schwierigste zu Kirchen, also Church Planting nennt sich das dort. Also man in Deutschland Kirchen zu öffnen ist sau schwierig. Keiner interessiert sich eigentlich dafür. Erzählt wird natürlich was anderes, dass es große Erfolge gibt. Jede zweite Innenstadt gehört jetzt evangelikalen Kirchen, ist natürlich auch Quatsch. Aber warum ist Deutschland so schwierig, was das betrifft?
Also was die Sichtbarkeit angeht, würde ich auch widersprechen. Also gerade im politischen Berlin, wo wir als Zentralkomitee sehr aktiv sind, da erlebe ich die durchaus und die sind auch im Bundestag durchaus präsent. Ich glaube, es hat sehr massiv mit der Missbrauchskrise zu tun, dass Leute das sehr deckungsgleich betrachten. Die Institution hat versagt, also spielt das religiöse Empfinden eine nachgeordnete Rolle. Wir haben eine Situation, in der der Osten des Landes, und wenn ich Ihre Biografie richtig überblicke, steht Sie auch ein bisschen dafür, heute eine der religionsentferntesten Orte weltweit darstellt. Also es gibt wenige andere Orte in der Welt, wenige andere Regionen der Welt, in denen der Atheismus so ausgebreitet ist wie in den ostdeutschen Bundesländern. So, und das ist ein Trend, der es nicht in den Westen rüberschwappt, aber der es natürlich nochmal leichter macht, weil einfach eine diskursive Grundlage geschaffen ist, auch im Westen weniger Anklang zu finden.
So. Jetzt ist der Osten auch noch schuld an
das würde ich nicht sagen.
Ich war nur Spaß.
Aber das will ich jetzt auch gar nicht. Ich will es hier nicht mit mutigen Thesen auffallen. Aber was mir auffällt, ist, dass die katholische Kirche. Ich kann jetzt nur für die katholische Kirche sprechen. Die ist in Deutschland nochmal massiv geprägt durch den sogenannten Verbandskatholizismus. Also viele Christinnen und Christen zeichnen sich eben nicht nur dadurch aus oder zeichneten sich nicht nur dadurch aus, dass sie eben sonntags den Gottesdienst besuchen und ihre Kinder hoffentlich einen guten Geist erziehen, sondern dass sie sich auch ehrenamtlich engagieren bei der Kolping-Familie, bei der Caritas, bei den Jugendverbänden des BDKJ. Also es gab eben sehr, sehr viele Möglichkeiten, immer noch mal ehrenamtlich deutlich zu machen, dass ich als Christ eben aktiv sein möchte. Ja, also klassische Politikerbiografien sahen eigentlich immer sozusagen die Abfolge von katholischen Verbänden rüber ins Plenum von Landtagen und Bundestag vor. Und dieses verbandskatholische Charakteristikum, das uns deutlich unterscheidet von anderen Ortskirchen, das bricht genauso zusammen. Also wir sehen, dass die Leute weniger bereit sind, sich langfristig ehrenamtlich zu engagieren. Das heißt also, dass wir hier letztlich auch ein Spiegel von gesamtgesellschaftlichen Veränderungsprozessen sind. Die Menschen wollen sich heute, gerade junge Leute, eher individuell und punktuell engagieren. Siehe die Freitagsdemos für Klimagerechtigkeit oder Friedensdemonstrationen. Also man ist bereit, punktuell was zu geben, aber sich langfristig irgendwo binden, das sagen uns ja auch die Parteien und andere Organisationen, das wird schwieriger, war aber immer ein ganz wichtiges Merkmal des kirchlichen Lebens in Deutschland.
Ich finde das irgendwie so interessant, wer will eigentlich überhaupt noch Papst werden in Zeiten wie diesen? Also das ist ja eigentlich ein Job, den du nicht haben möchtest. Die ganze Welt
eine gute Work-Life-Balance gibt es da nicht, aber man hat die Möglichkeit, also Dinge zu konsolidieren, ja, also so würde ich es betrachten. Wir hatten jetzt zwei Pontifikate, die jeweils absehbar kurz waren. Also Vorgänger Ratzinger wurde mit 78, wenn ich jetzt nicht falsch liege, ins Papstamt gewählt. Bergoglio war 76. Also man hat sich zweimal für Päpste entschieden, denen man im Grunde genommen auch nicht über Jahrzehnte vertrauen wollte, wie das noch bei Johannes Paul II. Der Fall war. Wojtyla wurde 1978 gewählt. Da war der, ich glaube, 56 oder 57. Also da wusste man vertraut jetzt jemandem die Zukunft der Kirche an, der zwei Jahrzehnte plus X noch Lebenszeit vor sich hat und damit eine klare Agenda auch verfolgen konnte. Und das war bei Ratzinger und Bergoglio offensichtlich absichtlich nicht intendiert gewesen. So, und jetzt stellt sich die Frage, ne, will man wieder nur jemanden haben, der im Grunde genommen gar nicht mehr die Kraft haben wird, eine längerfristige Agenda zu verfolgen, deren Abschluss er selber auch noch begutachten und verantworten kann? Oder sagt man jetzt, wir schauen nochmal in die Generation der jetzt 50-Jährigen, was sozusagen im katholischen Kontext blutjung bedeutet, und geben dem jetzt die Möglichkeit, aus dem, was Franziskus hinterlassen hat, eine gute Geschichte zu machen, eine gute Erzählung, die es uns hilft, synodal und ökumenisch die Kirche so voranzubringen, dass sie eben dort gehört wird, wo sie gerade nicht wahrgenommen wird.
Werden Sie in den nächsten Wochen nach Rom fahren?
Also nicht jetzt unmittelbar. Wir sind im Moment in regelmäßigen Abständen in Rom, deshalb, weil wir eben für die deutschen Positionen noch mal stärker werben wollen. Wir sind auch gerade im Kontext Missbrauchsaufarbeitung in Rom präsent, weil wir uns den globalen, den kulturellen Faktoren stellen, die andernorts eben anders bewertet werden. Das sind für uns im Moment die Aufhänger, weshalb wir in Rom sind, auch vor allem auch über die politischen Herausforderungen in Deutschland zu berichten. Für die Trauerfeierlichkeiten werde ich persönlich jetzt nicht vor Ort sein.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Redaktionsleitung: Anna-Pia Nedelmann. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.